Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute der zweite Tag von der CeBIT am Stand von G-Data und die CeBIT hat ja ganz schön die Hallen gefüllt, muss man sagen.
Also im Moment ist es ganz schön knallig voll
draußen. Ich bin da eben auch da durchgelatscht. Ja. Es gibt zwar eine Halle, da fängt merkwürdigerweise erst am Freitag die Ausstellung an. Ja, da ist alles nicht leer, aber jeder Jack ist anders.
Wir hatten gestern riesige Probleme in puncto Internet. Sie werden vermisst haben, wenn Sie die Sendung anklicken wollen. Sie war einfach nicht da. Warum? Da muss man auch ein bisschen was erzählen dazu. Ich habe keine Rückmeldung bekommen, warum ich nichts abspeichern konnte. Ich habe es probiert. Ich habe gedacht, naja, er liegt an der Messe. Bin ins Hotel gefahren. Da habe ich mittlerweile eine Flatrate. Im Hotel habe ich wieder versucht abzuspeichern. Ging nicht. Heute Morgen um 6:30 habe ich versucht, nochmal abzuspeichern, was vielleicht alles ein bisschen ruhiger wurde. Ging nicht. Jetzt haben wir rausgekriegt. Was haben wir rausgekriegt?
Die Datenbank in einen Überlauf gekommen ist.
Vom Provider und die ist übergelaufen.
10 Megabyte.
Ja, das war noch also so ein
Datenbänkchen.
Ja, wir haben ja angefangen quasi als Privatuser und da hat man eben eine 10 Megabyte Datenbank.
Und jetzt kurzfristig gönnt man uns 30.
30, Megabyte. Jawohl. Und jetzt können wir auch wieder abspeichern. Wir könnten noch eine Messe wahrscheinlich dazu speichern. Deshalb hoffe ich, dass heute Abend, wenn Sie diese Sendung hören, das Ganze auch schon im Internet steht.
Gut, so und jetzt fangen wir einfach mal an mit Professor Walster. Und
super
Interview. Vielleicht bei dem nächsten Thema können wir irgendwie was erklären und hören, warum das nicht aufgefallen ist mit unserer Datenbank.
KI, das war schon öfter unser Thema. Und wir hatten KI schon in puncto Expertensysteme und KI, da hast du, Wolfgang, drüber gesprochen, Blumen und künstliche Blumen, ist das KI und natürlich.
Ja, ich habe ganz einfach gesagt, es soll keiner annehmen, dass KI, künstliche Intelligenz, Intelligenz ist, genauso wie künstliche Blumen keine Blumen sind.
Aber es gibt doch künstliche Intelligenz, die intelligenter ist als die natürliche Intelligenz.
Mein Taschenrechner ist dumm. Ohne mich kann der gar nicht. Aber wir haben ja einen Spezialisten hier, Professor Walster. Sie sind der KI-Papst in Deutschland. Sie wissen eigentlich am meisten über KI. Und Sie sollten uns mal sagen, wie ordnet man KI ein? Was ist KI? Ist das Intelligenz oder ist das nur ein Abbild von Intelligenz?
Ja, zunächst mal ist künstliche Intelligenz ein ganz normales Forschungsgebiet innerhalb der Informatik. Wir machen das jetzt seit 50 Jahren. Der Begriff kam ja aus dem amerikanischen Artificial Intelligence von Professor McCarthy, der übrigens heute noch lebt, geprägt. Und heute sagen wir in der deutschen Übersetzung künstliche Intelligenz, haben Sie völlig recht, wir haben Kunstharz, Kunsttonig, klingt das ein bisschen anders als im Amerikanischen, aber letztendlich meinen wir damit, wir wollen Computer bauen mit Ohren, Augen und Verstand, das heißt, die also sensorische Informationen über ihre Umwelt wahrnehmen und diese aber auch inhaltlich verstehen und intelligent reagieren. Intelligent heißt bei uns einfach, dass wir sagen, Leistungen, die, wenn sie der Mensch vollbringt, als intelligent gelten, wenn die der Computer durchführt, ist er ein künstliches Intelligenzsystem. Aber Sie haben völlig recht, es muss nicht unbedingt so ablaufen wie im Gehirn. Wir sagen, es gibt, jetzt werde ich ein bisschen wissenschaftlich, Leistungsmodelle, die simulieren sozusagen ein Verhalten im Leistung. Und es gibt Funktionsmodelle, Computersoftware, die sozusagen sogar die Funktion, wie macht's der Mensch ganz genau im Gehirn nachahmen. Und eigentlich sind wir als Ingenieure schon zufrieden, wenn der Computer die Intelligenzleistung bringt, vielleicht manchmal auch auf anderem Wege, als das der Mensch macht. Typisches Beispiel sind die ganzen tollen Spielprogramme. Sie wissen, nicht nur beim Schach, sondern bei Backgammon, wir haben jetzt Poker, ist der Computer überlegen. Aber der Computer spielt ja nicht so Schach, nicht so Backgammon, nicht so Poker, wie es der Mensch macht. Und er ist deshalb überlegen, gerade weil er anders vorgeht. Und deshalb wäre es falsch zu sagen, nur Computer, die nun wirklich so vorgehen wie das menschliche Gehirn, sind intelligent. Das ist an sich Quatsch. Bei uns kommt es auf die Leistung an, was rauskommt.
Kann man es vergleichen vielleicht mit einem Kraftfahrzeug? Ich meine, wir Menschen bewegen uns und Tiere auch, aber ein Auto hat Räder. Räder hat die Natur nicht erfunden, das haben wir erfunden. Richtig. Und diese Räder sind eigentlich besser, schneller und effizienter als unsere Beine. Ist das in etwa
so? So ist es. Sehr guter Vergleich. Also wie gesagt, wir wollen eine gewisse Leistung erreichen. Und wie wir das machen, der Mensch hat ja auch viele Einschränkungen. Ich bringe gerade mal die Bildverarbeitung. Wir haben vorhin über Sprachverarbeitung kurz mal. Also es ist immer so, dass wir können heute Computersysteme bauen, die haben ein Adlerauge, was der Mensch eben nicht hat. Die sehen schärfer als der Mensch. Warum sollten wir uns jetzt abbremsen und sagen, künstliche Intelligenz ist nur, wenn ich so unscharf sehe wie der Mensch oder so schlecht höre. Der Mensch hört nicht besonders gut. Noch schlimmer ist ja, der schlecht ausgeprägteste Sinn bei Menschen ist übrigens das Riechen, ja, und das Schmecken. Wir haben heute schon Computer, Schnüffelcomputer, Roboter, die im Sicherheitsbereich eingesetzt werden, die wie ein Hund Sprengstoff riechen können. Kennen Sie einen Mensch, der Sprengstoff riechen kann? Nein. Ja, das heißt also, künstliche Intelligenz beschäftigt sich damit, auch moderne elektronische Sensoren zu benutzen, um sogar die Leistungen, die der Mensch verbringt, zu etwas verstärken. Denn Menschen, ohne zynisch zu werden, kann man sagen, haben wir eigentlich weltweit genug. Ja, es wäre völliger Unsinn, jetzt Menschen durch Maschinen zu reproduzieren, sondern das war schon immer so in der Technik. Wir wollen gewisse Aspekte, die der Mensch vielleicht ein bisschen schlechter macht, auf Maschinen abbilden, aber genau ein Ebenbild, wie das oft in Science Fiction dargestellt wird, wollen wir eigentlich als Techniker nicht darstellen.
Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Sie sagten ja eben, man braucht nicht unbedingt die Computer neuronal zu machen, nicht unbedingt Synapsen nachzubilden, so wie das Gehirn wohl funktioniert. Eigentlich war das bei mir immer so, ja, so künstliche Intelligenz, da musst du so einen Neuronencomputer haben.
Nein, also das ist eine falsche Vorstellung. Man hat lange, es gibt heute in der Spracherkennung zum Beispiel Ansätze, wo man gewisse Teilfunktionen, wenn Sie heute zum Beispiel einen guten Ziffernerkenner haben wollen, dann ist der meistens neuronal. Es gibt auch Systeme, die mit dieser Basis arbeiten, um zum Beispiel Alter und Geschlecht zu unterscheiden, die trainiert werden mit neuronalen Methoden. Aber beispielsweise schon das normale Sprechen bei einem Diktiersystem oder bei einem Auto, Command und Kontroll per Stimme, funktioniert nicht auf neuronaler Basis, sondern das sind statistische Modelle, die haben mit neuronalen Systemen nichts zu tun. Das heißt, die Erkenntnis war eigentlich ziemlich ernüchternd. Oft bringt es gar nichts, wenn wir mit Neurocomputern arbeiten. Die arbeiten schlechter als mathematisch andere Verfahren. Deshalb ist das nur in unserer großen Werkzeugkiste der künstlichen Intelligenz ein Verfahren und es wäre falsch zu sagen, wir müssen also Neurocomputer nur haben.
Sie sind ja der Semantik auf der Spur und mit KI-Methoden. Und Semantik ist auch so ein Steckenpferd, das machen sie schon 30 Jahre oder sowas. Ne? Und wenn man jetzt die Semantik mit einem Begriff verbindet, dann kommt man aus Web 2.0 plus Semantik zu ihrem Begriff Web 3.0.
Richtig.
Das müssen wir mal erklärt bekommen. Web 3.0 ist auch neu für unsere Zuhörer.
Ja, das ist also jetzt die nächste Generation des Webs, an dem wir im Verbund mit der Industrie ganz schwer arbeiten, wo Deutschland auch einen gewissen Vorsprung hat. Und zwar geht es darum, dass wir sagen, wir wollen dem Computer jetzt eine maschinenverstehbare Inhaltsbeschreibung geben. Ich erkläre es mal so. Wir haben in dem Web ja angefangen mit dem Layout. Das heißt, wir wollen schöne Webseiten machen. Das war das sogenannte Protokoll HTML. Kennt jeder, der mal mit dem Web gearbeitet hat. Die Hypertext Markup Language. Das heißt, ich konnte sagen, die Schrift soll groß, soll fett, soll umgebrochen. Haben wir wunderbare Webseiten geschaffen.
Für mich ist das ein bisschen krank, aber okay.
Ja, okay. Das war also die allererste Stufe. Dann gibt es XML, war noch auf der CeBIT, vor einigen Jahren hier der große Schlager. Da geht es um die Strukturierung von Informationen. Nur Layout und Strukturierung, das hat noch nichts mit Inhalt zu tun. Und jetzt sind wir auf der obersten Stufe angekommen, wo wir sagen, wir beschreiben mal die Inhalte und aus den Inhalten leiten wir die Struktur ab und aus der Struktur das Layout. Und das ist die neue Stufe und da gibt es auch eine Sprache, wo wir in Deutschland mit den Amerikanern zusammen ganz stark in der Normierung waren. Das nennt sich OWL, auf Englisch Ontology Web Language. Das ist eine Sprache, mit der ich erstmals Inhalte für den Computer verständlich, nicht den Mensch versteht sowieso, aber dass der Computer den Inhalt erfassen kann. Das heißt, er kann auch Schlussfolgerungen ziehen, er kann super präzise statt einer Suchanfrage kommen wir zu einer Antwortmaschine, also von der Suchmaschine zur Antwortmaschine, weil der Computer eben sehen kann, hier steht die Information. Beispiel, wenn ich frage, wie hoch ist der Berg Fuji in Japan, dann will ich vom Computer nicht, wie bei heute bei Google oder anderen Suchmaschinen, eine Riesenliste von Dokumenten. Diese Dokumente muss ich mir also erstmal durchlesen. Wenn ich Glück habe, finde ich das Richtige drin, nämlich 3775 Meter, sondern ich will sofort die Antwort. Mehr will ich ja gar nicht.
Sie sagten vorhin, Sie findet so eine kleine Milchdose.
Richtig. Oder irgendwas. Ne? Also ja. Bei Google kommt dann raus, er findet eine Teedose, die heißt Mount Fuji Tee. Und dort hat er die Höhe. Ne? Und das ist natürlich und nicht, dass der Mensch merkt gleich, das ist Quatsch. Nächster Hit geht durch. Aber wir haben ja festgestellt, 40% der Nutzer dieser Suchmaschinen, und Sie kennen das selber, surfen rum und finden nicht das, was sie wollen, ja, sind eigentlich unzufrieden, verbringen sehr viel Zeit im Büro zu Hause mit dem sogenannten Surfen, aber das kann eigentlich nicht der Zweck sein, dass ich meine Zeit damit vergeude, ja, irgendwelche Dokumente, die eigentlich nicht ganz das enthalten und diese, ich will sofort die Information. Und da haben wir jetzt erste sehr schöne Erfolge damit. Wir haben in dem Smart Web Projekt, was jetzt abgeschlossen ist, es geschafft, mit der Automobilindustrie wirklich Fragemaschinen im Auto, natürlich alles nur Themen, die jetzt das Auto betreffen. Wo steht hier der nächste Blitzer? Hatten wir auf der letzten CeBIT. Jetzt sind wir weitergegangen. Wir können sogar fragen, ja, ich habe Probleme mit dem Kind. Wo ist der Kinderarzt hier in der Nähe? Dann sucht das System die Yellow Page und antwortet ganz präzise, Dr. Bucher, Nummer so und so. Soll ich den jetzt gerade anwählen? Dann ist das Autotelefon verbindet. Also man kann eine ganze Menge mit solchen Antwortmaschinen machen. Nur das geht aber nur, wenn der Computer auch den Inhalt versteht.
Nur Inhalt verstehen heißt ja nicht nur, dass ich verstehe, was Sie sagen. Während Sie uns das hier erklären, dann arbeiten Sie genau wie ich mit Ihren Händen, mit einer Gestik. Sie ändern Ihren Gesichtsausdruck. Der kann fragend sein, der kann erklärend sein, der kann Unverstand, Unverständnis ausdrücken. Das ist ja etwas, was dem Computer heute noch vollständig fehlt. Er kann mich ja nicht sehen und beurteilen, was hat denn der gerade für eine Stimmung, in welcher Situation ist er.
Vielleicht ist er ganz froh, wenn er dich nicht sieht.
Genau daran arbeiten wir. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Unser Thema heißt multimodale Mensch-Maschine-Schnittstellen, wo wir alle Sinne erfassen. Das ist jetzt mein großes Forschungsthema, an dem ich arbeite. Auch den Gesichtsausdruck, wie Sie sagen, die Körperhaltung, bis hin zum Tonfall, die Emotionalität der Stimme zu untersuchen. Da sind wir in der Forschung unterwegs. Das haben wir aber noch nicht geschafft. Wir wollen ja auch noch den nächsten Jahren was zu forschen haben.
Genau, im nächsten Jahr sehen wir uns dann wieder. Dankeschön für das Gespräch.
Vorsicht, kann ich nur sagen. Jetzt müssen Sie die Ohren aufsperren und müssen versuchen zuzuhören, weil das, was jetzt kommt, ist so weit abgehoben von unserem normalen Leben, dass es nicht so einfach ist zu verstehen. Von der Firma Arago ist Hans-Christian Boos, Vorstand, hier bei uns im Studio und will uns mal etwas aus der wahren, wirklichen EDV erzählen, Beispiele, was es da für Probleme gibt und vor allen Dingen, wie man hinter diese Probleme kommt, die normalerweise sehr viel Zeit und sehr viel Akribie benötigen, damit man überhaupt die Systeme wieder zum Laufen bekommt. Schönen guten Tag, Herr Boos.
Grüß Gott. Zunächst einmal ehrt mich das natürlich so, als Fachmann präsentiert zu werden für die echten Probleme der IT, aber letztendlich versuchen wir nur das, was in allen anderen Industriezweigen schon umgesetzt ist, nämlich dass Leute nach ordentlichen Prozessen arbeiten, auch in der IT zu machen.
Ja gut, aber das geschieht ja bei Ihnen auf einer sehr abstrakten Ebene. Das ist ja, Informatik ist ja nun nicht das Fach, was sich dem allgemeinen Nutzer so richtig öffnet, sondern es ist sehr stark abstrahiert. Für mich immer so weit, dass man eigentlich das Problem nicht mehr sieht.
Sie schreiben effektive Überwachung Ihrer IT-Infrastruktur. Da kann man schon was mit anfangen.
Richtig, ne?
Also man kann so eine Infrastruktur effektiv überwachen oder ineffektiv.
Ja, Sie können sie überwachen und nichts daraus machen.
Ja.
Einfach, ich sag mal, bunte Bilder an die Wand werfen, dass es gerade gut oder schlecht ist. Oder Sie können aus der Überwachung auch Konsequenzen ziehen und anstatt einen IT-Guru, wie man sich den so vorstellt, zu rufen, wenn etwas schief geht, könnte die Maschine sich ja auch selbst drum kümmern, wenn die Überwachung ergibt, dass gerade was nicht stimmt.
Ich glaube, wir könnten hier ein Beispiel sogar nehmen. Gestern saß ich hier vor diesem kleinen Computer, den Sie da sehen, und wollte immer was ins Internet stellen, habe hier geschrieben und abgespeichert. Und normalerweise geht das dann auch in eine Datenbank und dann kann ich nachher die Sendung komplett abspeichern und dann ist sie drin. Und das habe ich gemacht und dann bin ich abends ins Hotel gefahren, habe geguckt, ob es gut aussieht Und da stand überhaupt nichts drin. Es hat sich dann herausgestellt, aber erst heute Morgen herausgestellt, dass unsere SQL-Datenbank voll war und sie nichts mehr angenommen hat. Und ich da reingeschrieben habe, ob nichts passierte. Ist das auch so eine Sache, dass Sie, was Sie effektiv überprüfen können?
Also in der Überwachung können wir das und viele andere, wir können auch die Daten von anderen aufnehmen, das kann einem leicht auffallen. Der Trick, den wir dazufügen, ist, dass wir so ein Problem auch noch automatisch wieder beheben. Also ohne, dass irgendein IT-Mensch hektisch werden muss, sondern das erledigt die Maschine selbst. Und zwar eben nicht nur an einer Stelle ein erkanntes Problem direkt zu beheben. Sagen wir, ich sitze vor Ihrer Datenbank, sehe, dass die voll ist, ein Automatismus, und der löst dann das Problem auf irgendeine Weise, sondern ein Automatismus misst von der Stelle, wo Sie sitzen, ich kann nichts mehr anständig in diese Datenbank schreiben, obwohl Ihre Anwendung auf dem Rechner noch geht, und von dort aus geht es dann weiter an die Datenbank, weil ich weiß, dass ich genau diesen Schritt nicht tun konnte.
Wie konkret muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn wir mal diesen Fall als Beispiel verwenden? Wir hätten Sie angerufen, hätten gesagt, hier Herr Burs, wir haben Probleme, werden Sie tätig für uns? Geht so etwas oder stellen Sie Ihre Software, die Sie dafür entwickeln, dem Kunden grundsätzlich erstmal zur Verfügung und lassen Sie da laufen? Wie arbeiten Sie?
Also zur Einzelproblembehebung eignet sich das, ich sag mal, nur im Falle von sehr großen Systemen, die so richtig gegen die Wand fahren. Mhm. Ansonsten ist es so, dass wir diese Software den Kunden zur Verfügung stellen, dann würden an verschiedenen Punkten Messdaten zusammengefasst. Wenn Sie heute schon welche zusammenfassen, dann würden wir die einfach aufnehmen, und diese Messdaten würden durch ein Regelwerk analysiert. Und dort würden Probleme erkannt aus verschiedenen Blickwinkeln, zum Beispiel aus dem Blickwinkel von dem kleinen Computer hier auf die Datenbank. Und man würde feststellen, okay, ich kann nicht auf die Datenbank zugreifen. Als nächstes muss ich nachschauen, kann ich von der Datenbank selbst aus auf die Datenbank zugreifen? Nein, kann ich in diesem Fall auch nicht. Das heißt, wir können die Netzwerkverbindung zwischendrin ausschließen. Und dann kann man verschiedene Abfragen machen, um das Problem innerhalb der Datenbank einzukreisen oder um rauszufinden, was man denn tun kann, um es zu beheben, weil die Datenbank voll kann ja ganz verschiedene Ursachen haben. Kann sein, dass sie zu viele temporäre Daten da drin haben, zu wenig Plattenplatz, andere Applikationen den Plattenplatz, der für ihre Daten jetzt da sein sollte, gestohlen haben. Und da kommt man dann in riesige Abhängigkeiten rein, und da hilft so eine Messung aus verschiedenen Perspektiven weiter.
Und das geht ohne KI?
Das geht ohne KI.
Ja, meine, gut, das sind wissensbasierte Datenbanken,
genau, die da zugrunde liegen. Das sind reine Regelsysteme. Ja. Ne? Also nichts liegt einem Computer näher, als zu sagen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, dann tue irgendetwas. Der Trick der Automatisierung ist, dass man klare Modelle hinterlegt, wie IT zusammenhängt, und dass man dann ein großes Regelwerk darauf anwenden kann.
Und wo bekommen Sie jetzt die Informationen her, in diesem speziellen Fall wieder? Ihre Software läuft irgendwo beim Provider. Der Wolfgang Back kann seine...
In der Firma oder beim Provider.
Zum Beispiel. Der Wolfgang Back kann seine Daten nicht speichern. Wer merkt das jetzt? Wie wird das bemerkt?
Das merkt die Software. Also
die läuft immer...
Die Software selbst, also das, was wir tun, ist ja diese Automatisierungsengine. Also das, was feststellt, dass was kaputt ist, das Problem analysiert und dann einen Lösungsansatz rausgibt. Dazu muss man natürlich die Daten sammeln. Diese Daten kann man auf ganz verschiedenen Wege sammeln. Zum Beispiel dieser Laptop, ich weiß jetzt nicht, unter was er läuft, Linux oder Windows. Beide Systeme bieten Schnittstellen an, um Daten zu sammeln. Wenn das jetzt gar nicht ginge, wenn wir spezifische Daten über irgendwas bräuchten, was Sie da zusammenklicken, dann müsste man dann einen Agenten drauf installieren. Wenn Sie schon einen Agenten haben, zum Beispiel von Tivoli oder einem anderen Hersteller, dann kann man da die Daten einfach abfragen.
Da gibt es offene Schnittstellen.
Was macht der Agent?
Der Agent sammelt entweder Daten, die vorhanden sind, anwendungsspezifische, weil sie eben nicht allgemein über eine Systemschnittstelle zur Verfügung stehen, oder der Agent simuliert sie als Benutzer. Der tut die ganze Zeit so, als würde er was speichern wollen. Mhm. Ja, und dann, wenn das nicht funktioniert, kann man das eben sehen.
Würde der denn auch den wahren Grund von uns herauskriegen, dass unsere SQL-Datenbank nur 10 Megabyte installiert war? Wir so getan haben, als wären wir Hobbyisten, plötzlich sind wir ein bisschen so professionell und das ist einfach so klein.
Der Agent selbst nicht, das ist ja der Trick wirklich an dieser Automatisierungsengine. Der Agent liefert wirklich nur die Messdaten, und in der Automatisierungsengine werden diese Daten zusammengeführt. Und dort kann man solche Sachen einkreisen, weil das als Regelwerk hinterlegt werden kann. So wie Sie gerade sagten, ein quasi lernendes System.
Und wo sitzt Ihre Software? Bei welchem Kunden? Ab welcher Größenordnung ist so etwas wichtig und notwendig?
Gut, Wir sind ja selbst nicht so besonders groß. Wir sind 65 Leute und setzen die natürlich bei uns selbst auch ein. Den größten Gewinn haben natürlich Leute mit einer sehr großen IT-Infrastruktur. Wir haben die zum effektivsten Einsatz heute bei Providern gebracht zum Beispiel. Ja, oder großen Systemdienstleistern, Outsourcing-Dienstleistern. Da kann man wirklich sehr großen Nutzen daraus ziehen. Also kann man wirklich über 50% der anwendungsspezifischen Probleme lösen.
Auf welcher Plattform läuft denn diese Software?
Die Software selbst läuft auf fast allen Plattformen, also Windows, Linux, andere Unix-Sachen, Solaris, AIX, sogar exotische Dinge wie IRIX von Silicon Graphics und so.
Ist sehr einen, offen gestaltet. Einen dezidierten Rechner dafür, dass ihre Software vollkommen abgeschottet läuft und dann die Meldungen sammelt, was sich da so bei den anderen Rechnern tut, oder?
Muss man nicht haben. Also ich sage mal, wenn man ein kleines Netzwerk überwacht, muss man das nicht haben. Das ist gar nicht notwendig. Wenn man ein großes Netz überwacht, dann wird man das brauchen, weil da viele Daten durchfließen.
Kann man sich das so vorstellen? Sie sagten uns im Vorgespräch, dass diese Software so einiges tut, damit der Administrator wirklich nur das macht, was er machen muss, dass ihm die ganze Vorarbeit erspart bleibt?
Ja gut, das ist ja der Grundsinn. Also böse gesprochen soll die Software die Arbeit des Administrators erledigen. Besser gesprochen, weil ich auch ein IT-Mensch bin und nur ungern ersetzt werde, heißt es, ich kriege nur noch interessante Arbeit. Und normalerweise, wenn ein wirklich schwerwiegendes Problem vorliegt, habe ich jede Menge Analysearbeit vorzuleisten, um geringfügige Schwierigkeiten auszuschließen. Das erledigt dieser Automatismus schon, und wenn der dann nicht weiter weiß, dann liefert er alles, was er schon erforscht hat, ja diesem Administrator und sagt, schau mal, das habe ich schon alles gemacht, das brauchst du dir gar nicht anschauen, da hast du die Daten und jetzt mach mal, weil ich weiß nicht weiter.
Und in 2-3 Jahren macht er alles alleine.
Das glaube ich nicht. Also dann wären wir ja doch wieder bei KI. Es ist wirklich nur ein regelbasiertes System. Die Regeln werden da von Menschen eingegeben. Da kommt man nicht drum rum.
Ja, vielen Dank. Also ich habe mehr verstanden, als du am Anfang gesagt hast. Ich habe eigentlich alles verstanden.
Du hast alles
verstanden. Ich habe mich bemüht.
Also, ja. Vielleicht läuft bei ihm ihre Software. Das kann ja schon sein.
Dass wahrscheinlich. Das deswegen geht ab jetzt nichts mehr schief. Ne?
Schönen Dank, Herr Bruch.
Dank. Schönen Tag. Danke Ihnen.
So, ich bin Tonmeister. Ich halte hier ein Mikrofon über einen Laptop.
Also Mikrofonhalter bist du.
Was sagte ich?
Tonmeister.
Ach so, ja. Das gut. Ist ja noch was Mikrofonhalter. Ganz und Sie hören da im Hintergrund nicht allzu laut klassische Musik. Bei uns hier im Studio ist Meinhard Müller, ist Privatdozent aus der Universität Saarbrücken. Im Exzellenzcluster jetzt auch tätig.
Genau.
Eine ganze Menge, die da reingehören,
wieder weiter sind. Kommen frisch von der Universität Bonn.
Und Privatdozent und demnächst hoffentlich dann auch Professor, schätze ich mal.
Ja.
Und er hat hier eine Demonstration mitgebracht. Was machen Sie denn eigentlich? Denn das haben wir eigentlich schon mal gesehen im letzten Jahr, dass man Musik klassifizieren kann, indem man automatisch mit dem Computer da durchgeht und sagt, so und so und so sind die Noten und so und so und so und so und dann ist es dieses Stück. Was machen Sie anders?
Also wir widmen uns einer anderen Aufgabenstellung. Ausgangspunkt sind digitale Musikbibliotheken. Wir kooperieren mit der Bayerischen Staatsbibliothek, wo ja unterschiedliche Musikdaten in verschiedenen Formaten, verschiedenen Ausprägungen vorliegen. Zum Beispiel nehmen wir Beethovens Fünfte, das hören wir ja gerade im Hintergrund. Da können sehr viele verschiedene Interpretationen vorliegen. Bernstein, Karajan, eine Liszt-Transkription, gespielt von Glenn Gould, aber auch gescannte Partiturdaten. Das sind Bilddaten oder MIDI-Daten, die zur Synthese, die zur Steuerung von Synthesizern eingesetzt werden.
Also auch Notenblätter.
Notenblätter, XML-Files, Music-XML-Files. Und uns geht es jetzt darum, in so komplexen Datenbeständen Navigierungstools, Suchtools zur Verfügung zu stellen, die es dem Benutzer erlauben, effizient und intuitiv in solchen Datenbeständen zu suchen.
Aber wie kann denn eine Software eine gescannte Partitur, wo nur Noten drauf sind, vergleichen mit einem MP3-File?
Das ist natürlich
nicht so einfach.
Das ist nicht so einfach. Das ist die wissenschaftliche Fragestellung dahinter, verschiedene Datenformate vergleichbar zu machen. Da sind etliche Schritte notwendig. Sie müssen die Partiturdaten, die gescannten Partiturdaten, die Bilddaten erstmal in Noten verwandeln. Diese Daten sind ja erstmal nur Pixelinformationen, schwarz-weiß.
Ja.
Da müssen jetzt mit Optical Music Recognition Verfahren notenartige Parameter extrahiert werden. Mhm. Und die müssen dann mit ähnlichen Parametern, die aus dem Audiodatenstrom extrahiert worden sind, verglichen werden.
Ja.
Und so kann dann eine Verlinkung erfolgen. Mhm. Also eine Verlinkung von 2D-Pixelpositionen mit Zeitpositionen im Audiodatenstrom.
Wenn ich einigermaßen singen kann, würde das dann auch funktionieren?
Na, das ist wieder eine ganz andere Fragestellung. Was Sie jetzt ansprechen, ist, Sie formulieren eine Audioanfrage. Mhm. Dass Sie singen, das wird ja aufgenommen. Das sind nicht explizit Noten. Das ist eine Audioaufnahme und Sie wollen jetzt unterschiedliche Audioaufnahmen miteinander vergleichen. Mhm. Das ist übrigens jetzt, ich mache es erstmal an Beethovens Fünfter klar, wo da die Probleme liegen. Man hört jetzt zum Beispiel Beethovens Fünfte in einer Bernstein-Variante. Aber es gibt also jetzt
das war kein Beethoven, der da eben hier reingebracht
nein,
hat.
Nein.
Das war ja nur ein Handy.
Ja, allgemeine Messeprobleme.
Ich habe kein Handy hier dabei.
Beethoven war noch handyfrei, glaube ich. Mhm.
Jetzt gibt es zum Beispiel auch eine Klavierversion.
Ja.
Die ist halt von der Klangfarbe, von der Dynamik ganz unterschiedlich.
Können Sie da mal gerade...
Ich switch einfach mal hin.
Ja.
Wir haben jetzt diese Daten automatisiert verlinkt. Und mit einem Audio-Switcher kann man jetzt unterschiedliche Varianten, zum Beispiel auch Karajan, direkt miteinander vergleichen. Mhm. Man kann direkt hin und her springen, trotz Unterschiede. So, jetzt komme ich zurück auf Ihre Frage.
Ja.
Das ist noch relativ einfach, dieses Szenario, weil Sie polyphone Musik mit polyphoner Musik vergleichen. Die basieren alle auf den gleichen Noten. Die Variabilitäten sind nicht so groß. Mhm. Wenn Sie jetzt reinsummen, dann haben Sie eine monophone Anfrage. Das wollen Sie gegen was Polyphones oder...
Das ist keine Störung, das ist der Herr Back.
Der reinsummende Backen.
Da wollen Sie was Monophones gegen was Polyphones matchen.
Ja.
Und das ist eine Fragestellung, die bearbeitet wird, aber noch ungelöst ist in der Allgemeinheit.
Eine Sache ist vorhin so ein bisschen schnell bei Ihnen, wahrscheinlich selbstverständlich, aber untergegangen. Es wird automatisch synchronisiert. Sie haben also hier ein Musikstück in 4 oder 5 verschiedenen Varianten. Und die Software hat es analysiert und spielt es, oder wenn ich es abspiele, geht sie automatisch an die richtige Stelle und spielt dann die andere Wiedergabe. Weiter. Das heißt also, das passiert im Hintergrund vollautomatisch, dass die Software erkennt schon, an welcher Stelle bin ich denn jetzt im Moment in diesem Musikstück.
Naja, also momentan läuft es so, dass wir offline diese Verlinkungen berechnen.
Ja.
Also man hat die verschiedenen Audioaufnahmen vorliegen, global. Jetzt können diese Verlinkungen berechnet werden, die werden dann abgespeichert und können dann von so einem Navigations- oder Browsing-Tool wie unserem Sync-Player dann aufgearbeitet, visualisiert und für Suchanfragen verwendet werden.
Okay.
Ich habe ja zu Hause viel Musik auf der Platte drauf und manchmal mache ich digitale Aufnahmen und weiß gar nicht, was es ist.
Ja.
Und dann jage ich da drüber diesen Music Finder, der Music ID, und der guckt danach und einigermaßen kennt er dann die Musikstücke und sagt mir, das Ding heißt Go to Hell, Go to Hell oder irgend sowas, gesungen von Manfred Peters oder sowas.
Ja.
Das hat aber nichts mit Ihnen direkt zu tun. Sie haben einen anderen Ansatz.
Das ist eine ähnliche Fragestellung, aber es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Was Sie gerade erwähnt haben, ist nicht die Identifikation des Musikstücks, sondern ist die Identifikation der Audioaufnahme. Mhm. Anders ausgedrückt, wenn Sie zum Beispiel eine Bernstein-Aufnahme haben von Beethovens Fünfter und daraus eine Anfrage generieren, wird auch nur die Bernstein-Aufnahme identifiziert.
Mhm.
Bei unserem Ansatz geht es darum, halt jetzt auch noch die Karajan-Aufnahme, die Liszt-Transkription oder was auch immer musikalisch ähnlich ist, zu identifizieren.
Das heißt also, Sie identifizieren nicht das Schallereignis, sondern Sie gehen da tiefer hinein.
Sie gehen tiefer hinein. Wir wollen nicht nur das Musikstück identifizieren, sondern harmonisch, in dem Fall verwenden wir harmoniebasierte Merkmale, harmonisch ähnliche Passagen in Musikstücken.
Wer kann es gebrauchen?
Musikwissenschaftler, hoffentlich. Natürlich sind solche alternativen Navigation- und Browsing-Tools wichtig für große digitale Bibliotheken. Sie wollen ja nicht, Sie wollen die Daten nutzbar machen. Mhm. Der Benutzer soll die Möglichkeit haben, alle Daten, die in der Bibliothek enthalten sind, effizient durchsuchen zu können, vergleichen zu können. Das ist für Musikliebhaber interessant, für Musikwissenschaftler. und hoffentlich auch für eine breitere.
Okay, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie bald Ihren Professor haben. Danke. Und dass Sie bei den nächsten Demonstrationen immer so einen guten Tonmeister zugegen haben,
ja, der
das Mikrofon über den Computer hält.
Vielleicht haben wir dann ja
Vielen
auch Lautsprecher.
Ach, ja, das wäre cool. Okay, danke schön, Herr Müller. Das war's. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Ja. Die Themen waren ja echt heiß und das, was der Meinhard Müller da erzählt hat, auch ganz interessant. Ja. Ich weiß schon, was wir morgen haben. Du auch?
Ja. Und ich weiß, was wir jetzt machen.
Daumen hoch?
Nee, Dumme hoch.
Dumme?
Dumme hoch.
Ja, da müssten wir ja aufstehen.
Also, Ebüb.
Ebüb.
Ruckezuck.
Ebüb.
Und Zebüt.
Nein, immer Ebüb.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Wolfgang Nölke. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.
Der Computer Club 2 und GData sind Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Hersteller ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung für Notebooks entwickelt, die vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt, inklusive Datenverschlüsselung, Notebook-Schloss und Backup. Die neue Security-Suite für Notebooks läuft unter Vista, XP und Windows 2000 und wird zur CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.